Radio 1, nur für Erwachsene.
Ein außergewöhnlich schönes Buch, obwohl das Thema gar nicht danach klingt. Es geht um Feindflugblätter des Zweiten Weltkrieges. Und dieses Buch ist herausgegeben worden von Tobias Roth und Moots Rauchhaus, die jetzt irgendwo verstreut, nicht zusammensitzen, aber zusammengeschaltet werden. Hallo.
Ja, guten Abend. Hallo, guten Abend.
Tobias ist wo?
Ich sitze gerade in München.
In München. Und Moritz ist in...
Ich sitze in Berlin-Pankow, also gar nicht so weit.
Gar nicht so weit von uns entfernt. Und ihr beide habt euch also dieses außergewöhnliche Thema vorgenommen. Es müsstet ihr erstmal erklären. Also es werden ja 85 Beispiele im Buch auch gezeigt, also abgedruckt, und zwar von den verschiedensten Fronten. Das sind, ja, na klar, militärische Propagandastücke. Und da gibt's wohl eine Sammlung, von der ich noch nie was gehört habe. Erklärt mir das bitte mal, wie kam es dazu?
Ja, also man muss es vielleicht so ein bisschen eingrenzen, diese berühmte Sammlung, die ist in einem berühmten Haus in der Staatsbibliothek in Berlin, also auch nicht so weit von euch beiden.
Nein.
Da gibt es eine riesige Flugblattsammlung. Und Flugblätter, also auch Flyer im weitesten Sinn, die kennen wir ja alle, die benutzen wir ja auch ständig irgendwie oder werden mit ihnen beworfen. Und dann gibt es natürlich die Sonderform Flugblätter im Krieg, wo es darum geht, zwischen den Büros in den Chefetagen und den Frontschlammpfützen zu vermitteln. Und dann gibt es noch eine Unterkategorie, nämlich die Feindflugblätter. Mhm. Und da sind wir jetzt angekommen, worum es in unserem Buch geht, nämlich um Flugblätter, die für den Feind gemacht sind. Ja. Also es ist Propaganda, die nicht dazu da ist, die eigene Bevölkerung zu verblenden oder aufzuwiegeln oder aufzustacheln, sondern es geht darum, mit dem Feind zu sprechen, mit dem man sich auch gerade eben beschießt und gerade überhaupt nicht redet. Also es ist eine ganz, ganz seltsame Kommunikationssituation, in der diese sehr einfachen und fröhlichen, lauten, bunten Flyer da geworfen werden.
Also eine Sonderform der Flugblätter, das ist also im Prinzip diese Form der militärischen Propaganda, die ihr erkundet habt. Aber ich muss die Frage trotzdem nochmal stellen, wie seid ihr darauf gekommen, dass es das überhaupt gibt? Und zwar in der Staatsbibliothek, wie du ja sagst, im Prinzip um die Ecke.
Ja, also ich hatte da sowieso zu tun mit meiner Doktorarbeit, war in ganz anderen Gefilden. Und ich kann es nur allen empfehlen, sich mit Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gut zu stellen, weil man dann die verrücktesten Dinge lernt. Die sitzen nämlich an der Quelle und an der Quelle von allem. Und ich hatte dann den guten Kontakt zu Dr. Kämmerer, die das Nachwort dankbarerweise dem Buch beigesteuert hat und aus ihrer ganzen Expertise da schöpfen konnte, und die hat mir irgendwann mal solche Blätter gezeigt, weil sie einen Aufsatz darüber geschrieben hat, und ich habe gemerkt, ich verstehe nicht, was da los ist, aber die sprechen mich an, und dann hatte ich Angst davor, weil ich nicht wusste, wer da mit mir spricht und warum und ob das wahr ist oder nicht, und dann konnte man sich ja ganz leicht vorstellen, wie das läuft, wenn man in der Schlammpfütze liegt, die Tobias gerade angesprochen hat, und es um Leben und Tod geht und man dann auch noch immer nicht ganz weiß, ist das eine Lüge oder kann das sein, dass ich hier beispielsweise ein klassisches Argument auf diesen Blättern, komm zu uns in Kriegsgefangenschaft und dir wird es besser gehen. Aber was also ist, wenn es mir da gar nicht besser geht? Ne? Und das muss ich eben glauben oder nicht?
Also es sind Flugblätter der Alliierten, aber auch der Deutschen, die ihr abgedruckt habt und die ihr da genau beschreibt und die man sehen kann. Und das Faszinierende finde ich ja die Nähe zur Werbung. Also man denkt im ersten Blick manchmal, das ist so eine typische Werbung aus den 50er Jahren, so die Hausfrau, die freundlich uns anlächelt und sagt, Herr Koppmanns, traut daheim zurück oder so. Also offenbar sind das schon Werbestrategien, die ja vielleicht sogar nachgewirkt haben.
Genau, also die wirken nach dem Krieg natürlich nach. Einerseits aus personaler Kontinuität, also gute Grafiker, gute Typografen, gute Illustratoren werden ja immer gebraucht. Also ein gutes Beispiel ist ja grundsätzlich diese Figur des Pin-Up-Girls, die dann in die Werbung abwandert. Die kommt ja aus dem Militär. In dem Sinn, wenn Weltkrieg ist, ist ja auch die ganze Welt zwischenzeitlich militärisches Publikum, das dann wieder sich zivilisiert im wahrsten Sinne. Da kommen die Sehgewohnheiten dann ja auch dann ja auch mit. Aber es ist typografisch eben unglaublich verführerisch und ansprechend gemacht. Es ist eine ganz, man merkt diese ganz professionelle Praxis, ganz schnell Text übersichtlich zu gliedern, die wichtigen Sachen rauszustreichen mit Zwischenüberschriften, mit verschiedenen Farben. Und eben, das wird auch immer mehr Bild, Bild, Bild. Also so schnell und so viel aufs Auge, wie es nur geht. Weil natürlich die Jungs, die das lesen sollen, die haben ja auch nicht viel Zeit, das zu lesen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Nicht nur, weil sie beschossen werden von den Absendern der Flugblätter, also von den gleichen, sondern auch, weil natürlich die Lektüre dieser Blätter, die wir da im Buch versammelt haben, strengstens verboten ist. Ja. Das ist ja Wehrkraftzersetzung, wie sie im Buche steht. Und entsprechend gibt es eigentlich keinen Moment, wo man diese Dinger lesen kann. Die müssen unglaublich schnell funktionieren.
Und, also ihr habt das aber das so schön
formuliert. Das tun sie.
Ja, Entschuldigung, ihr habt das so schön, wo man formuliert, das Flugblatt gewinnt immer. Also entweder meint ihr, wenn die Botschaft ankommt, aber mal jetzt ganz brutal gesagt, wenn derjenige erwischt wird.
Mit dem ganz Flugblatt? Genau, ja. Genau, also das Ziel ist eigentlich immer erreicht. Ja? Und der einzige Einsatz, den man hat, ist, dass man eben so eine Propagandakompanie personell gut aufstellen muss und dann natürlich permanent, und das ist in der Mangelwirtschaft, die der Krieg vor allem in den späten Jahren natürlich auf allen Seiten war, man muss die ausstatten mit Material. Ne? Also da wird in Millionen Auflage Papier, und zwar mehrfarbig bedruckt. Und man kann auch an einigen Beispielen, also wir mussten uns auf diese etwas über 80 Blätter beschränken, aus dem reichen Schatz nur dieser Bibliothek. Ne? Es liegen natürlich überall noch ganz viele andere. Aber man sieht schon in der Sammlung, dass Vorder- und Rückseiten der Blätter ganz mobile Einheiten waren. Also wenn es mal wieder auf die Kriegssituation passt, zum Beispiel wenn mal wieder Heiligabend ist, dann nehme ich einfach die Vorderseite vom letzten Jahr, wo drauf steht Merry Christmas und das Bild ist aber wie jemand im Schnee stirbt und die Ironie dahinter oder dieses makabere Element Merry Christmas sagt man sich eigentlich da, wo man dann nach Hause geht, die Tür zumacht, den Ofen an, ne? Wo es einem eben besser geht als hier irgendwo in Frankreich oder Italien oder wo der alliierte Soldat angesprochen werden sollte.
Feindflugblätter, ein Buch von Tobias Roth und Moritz Rauchhaus. Dieses Buch präsentiert uns die Flugblätter der verschiedenen Seiten, der verschiedenen Fronten. Und ich muss euch beiden sagen, ich war wirklich überrascht, als ich das Buch dann in der Hand hatte und mir angesehen habe, weil ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Also ich dachte so an diese großen Appelle zum Beispiel an das Gewissen, Weiße Rose, nicht? Das sind ja Texte gewesen, diese berühmten Flugblätter, die haben versucht, die Menschen aufzurütteln, ihnen Fakten zu liefern, zu sagen, hört auf euer Gewissen, macht nicht mehr mit. Bei diesen Flugblättern ist es ja völlig anders. Das sind ja eher auch Verunsicherungen und wie ihr schon gesagt habt, also laut, grell, bunt, Werbeflugblätter, da geht es nicht darum, unbedingt das Gewissen der Soldaten anzusprechen. Und wie war das?
Genau, ich kann eigentlich ein kleines Beispiel mal sagen von einem, das wir nicht aufgenommen haben und einem, das auch schief gelaufen ist. Und zwar hat ganz am Anfang des Krieges die englische Propaganda versucht, Lebensmittelmarken zu fälschen und über Hamburg abzuwerfen, um dann dort den Lebensmittelmarkt eben zu überfluten mit den Marken und einen zivilen Notstand auszulösen. Das ist auch in einer hohen Auflage passiert. Die wurden abgeworfen und am Ende wurden die Engländer ausgelacht, denn die haben das Stab-S falsch gelesen und da stand Hanfe statt Hamburg drauf. Das war lesbar für alle Leute, die Deutsch lesen konnten, aber weil sie eben in einer anderen Sprache getarnte Propaganda für ihren Feind machen mussten, ist es nicht aufgegangen. Und so ist eigentlich ein kleines Beispiel schon aus diesem Kosmos verschiedener Strategien angedeutet. Es geht hier wirklich immer mindestens um eine Ecke.
Und diese Strategie, die du gerade beschrieben hast, ist ja teilweise auch wirklich ganz perfide. Also ausgerechnet zum Beispiel diese Erzrassisten, die Nazis sprechen die schwarzen afroamerikanischen Soldaten an und machen sie darauf aufmerksam, wie sie dann bei der Rückkehr in den USA behandelt werden. Also das fand ich zum Beispiel auch eine Strategie, die ist ja unglaublich unverschämt ausgerechnet von ihnen wiederum, obwohl der Fakt natürlich hier in dem Fall ja stimmt.
Ja, also diese Dreistigkeit quasi auch in der Behauptung und in der Lüge, gerade wenn man sagt, da ist ja auch was dran, das ist das Gemeine an Feindflugblättern. dass die auch in dem Moment, wo sie an den Frieden appellieren, wo sie Sehnsüchte an die Heimat schüren, wo sie sagen, denk an deine Familie, denk an deine Kinder, hör auf mit diesem Krieg, du setzt dich einer unfassbaren Gefahr aus, das ist nicht dein Kampf, das ist der Kampf eines anderen, hör einfach auf mit dem Scheiß. Da hat man oft das Gefühl und ist dann kurz davor, darauf reinzufallen, dass da so eine Art Stimme des Friedens aus diesen Blättern spricht. Aber es ist natürlich die Stimme des Siegfriedens. Und es ist ganz klar, wer da gewinnen soll. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu so dann zu den Blättern zum Beispiel der Weißen Rose, wo es eben um das Gewissen geht, wo quasi aus der eigenen Kultur heraus Widerstand mhm. bewegt werden soll. Dass es bei den offiziellen Blättern in dem Sinn, also denen der Kriegsparteien, das ist industrieller Maßstab, das ist Kriegsmaschinerie und es geht nur darum, wie man den Leser aus dem Verkehr ziehen kann. Und ob es den Winkel nimmt, dass dann der Leser eine Gewissenskrise kriegt, gut, dann machen wir das so. Aber wenn sich der Leser quasi mit dem Bowie-Messer selber in den Oberschenkel sticht, um ins Lazarett zu kommen, genauso gut.
So eine Aufforderung gab es auch zur Selbstverstümmelung, was du gerade beschrieben hast.
Verstümmelung und Simulation.
Genau, und in unserem Fall, also in dem abgedruckten Fall, ist diese Aufforderung zur Selbstverstümmelung, glaube ich, 12 oder 13 Mal gefaltet, getarnt als Streichholzschachtel abgeworfen worden. Das heißt, wenn man irgendwo dann diese beliebte V for Victory, Streichholzschachtel gefunden hat und aufgemacht hat, kamen dann keine Streichhölzchen raus, sondern diese aufklappbare, auf Englisch direkt verfasste Aufforderung oder detaillierte Anleitung zur Selbstverstümmelung. Also da wieder nicht nur eine Simulationsanleitung, sondern auch noch eine getarnte.
Weiß man, das ist natürlich die große Frage, irgendwas über die Wirkung? Wie das angekommen ist?
Ja, also es gibt vereinzelte Zeugnisse. Also es gibt natürlich es gibt Berichte darüber, dass ganze Bataillone geschlossen desertierten und dann bestimmte sozialistische Lieder singend in die Kriegsgefangenschaft gegangen sind, weil dieses Lied auf einem bestimmten Flugblatt war. Mhm. Das sind natürlich in der meisten Zahl natürlich auch Berichte, die wiederum von Propagandaeinheiten zur Verfügung gestellt werden. Also es ist sehr schwer, ein Ende dieses Spiegelkabinetts irgendwie zu finden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer die guten alten verlässlichen Quellen wie Tagebücher und Memoiren der beteiligten Personen, wo man dann auf der einen Seite Belege liest, wie das hat überhaupt nichts geholfen, wir haben es immer als Propaganda erkannt, wir haben es als Klopapier verwendet. Das liest man relativ oft. Mhm. Auf der anderen Seite liest man auch von Festungen, also quasi oder befestigten Inseln, kleinen, geschlossenen militärischen Systemen, die man per Kanone nicht knacken konnte, die dann aber per Flugblatt, weil das Flugblatt die totale Vergeblichkeit der Situation präsent gemacht hat, die dann per Flugblatt geknackt worden sind. Also das ist schon, es ist schon passiert. Allerdings im Großen und Ganzen gesehen läuft natürlich das Feindflugblatt in die gleiche Hoffnungslosigkeit wie wiederum die Werbung, dass nämlich kein Was wäre, wenn möglich wäre. Also wir wissen ja nicht, wie die Schlachten gelaufen wären ohne diese Milliarden von Flugblättern, was das jetzt geholfen hat, ob jetzt die neue Plakatwerbung wirklich mehr Stückzahlen verkauft hat oder nicht. Man wird es ja nie wissen.
Man wird sich wissen, man weiß aber jetzt, wie die Strategien laufen und damit habt ihr ein unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkrieges aufgeschlagen und beschrieben in dem Buch Feindflugblätter, erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis für 28 Euro. Hochinteressant ist auch die Rolle von bekannten Autoren wie Klaus Mann, der sich ja auch beteiligt hat, auch Texte geschrieben hat. Das kann man alles nachlesen in diesem Buch von Tobias Roth und Moritz Rauchhaus, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke. Vielen Dank, macht's gut. Vielen Tschüss. Dank.
Tschüss.
Danke, wir schauen.